Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Honnel. Schönen guten Abend. Und der Abend beginnt hier unter anderem mit Shakespeare unter besonderer Berücksichtigung der Königsgattin. Heinrich der VI. Und Margareta di Napoli gab es am Schauspiel Düsseldorf und unsere Kritik gibt es gleich. Zuerst aber erinnern wir an eine Ikone der Nouvelle Vague. Die Schauspielerin Anna Karina. Mit 79 Jahren ist sie gestern in Paris gestorben.
Mais regarde ma petite ligne de chance, mais regarde ma petite ligne de chance, regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance.
C'est un oiseau dans le matin.
Ma ligne de chance, ta ligne de hanche. Sie interessiert sich für die Linien ihrer Handinnenfläche, eher für die Linien ihres Körpers. Anna Karina und Jean-Paul Belmondo in Jean-Luc Godards Film Pierrot le Fou. Und Jean-Luc Godard war auch der Regisseur, mit dem Anna Karina am meisten zusammengearbeitet hat. 7 Filme hat sie mit ihm gedreht. Sie war sogar ein paar Jahre mit ihm verheiratet. Gestern nun ist Anna Karina mit 79 Jahren in Paris gestorben. Im Studio in Berlin ist unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Anna Karina, Herr Suchsland, ist es falsch, wenn ich sage, das war die Godard-Schauspielerin schlechthin?
Nein, das ist unbedingt richtig, denn sie ist ja nicht nur durch Jean-Luc Godard berühmt geworden, sondern eher umgekehrt auch durch sie und mit den Filmen, in denen sie die Hauptrolle gespielt hat. Die ganzen bekannten Filme, Pierrot le Fou haben sie genannt, Eine Frau ist eine Frau zum Beispiel, dann die Außenseiterbande natürlich, wo sie, glaube ich, eine ganz besonders große Leistung geboten hat. Das sind jeweils Anna Karina-Filme und sie ist richtig ikonisch geworden, kann man sagen, durch die Godard-Filme, aber auch das französische Kino durch sie. Also sie ist paradoxerweise als geborene Dänin die Ikone des französischen Kinos gewesen.
Ja, ist erstaunlich. Als Dänin, wie kam das überhaupt, also dass gerade sie diese Ikone wurde, werden konnte?
Europa ist eben ein Kontinent und eine kulturelle Einheit und man hat das ja öfters. Also was auch kaum einer weiß, ist, dass Jeanne Moreau einen englischen Vater hat, zum Beispiel. Anna Karina ist geboren in Dänemark, ist dort auch aufgewachsen, ist dann aber schon mit 17 Jahren nach Paris gekommen und hat als Model gearbeitet. Und angeblich hat Godard sie dort entdeckt beim Palmolive-Werbespot und hat ihr dann eine Rolle angeboten. So haben die sich kennengelernt und das war dann schon gleich sein erster Film.
Ihr Blick war jener der Nouvelle Vague. Er wird es immer bleiben. Das hat der französische Kulturminister Franck Riester jetzt zu ihrem Tod auf Twitter geschrieben. Anna Karinas Blick, der Blick der Nouvelle Vague. Was war das für ein Blick?
Ja, sie ist im Gegensatz zu anderen Schauspielerinnen sicherlich eine Darstellerin, die erstens ganz vom Kino her kam, also nicht vorher Theater gespielt hat. Sie ist fotogen, das ist sowieso fürs Kino ein Vorteil. Sie ist aber eben auch als Schauspielerin in der Lage gewesen, so dieses gewisse Etwas auf der Kamera zu entfalten. Also es hat immer gefunkt. Sie ist das gewesen, was man so ein bisschen abfälliger, blöder Ausdruck Projektionsfläche nennt, weil das dann so klingt, als haben nur alle in sie was projiziert. Nein, umgekehrt hat sie etwas zurückprojiziert, in das Kino, in den Kinosaal hineingeworfen. Das kann man schon sagen. Sie hat sehr mit Blicken gearbeitet, mit Gesten, mit Bewegungen. Es gibt gerade in den Godard-Filmen, die ja nicht ganz die nach üblichem Muster erzählten Filme sind, immer wieder Momente, in denen sie nicht nur singt, wie wir das eben gehört haben, sondern manchmal auch Momente, in denen sie einfach schweigt. Und das muss eine Darstellerin aushalten können. Gleichzeitig gehört dazu natürlich schon das Genie von Godard, der wie überhaupt die Nouvelle Vague eng mit der ganzen Tradition der Filmgeschichte verbunden ist und mit ihr auch gespielt hat. Und Godard hat ja auch ihre Rollen teilweise gestaltet nach großen Vorbildern, nicht zufällig etwa nach Louis Brooks und zwar in dem Papstfilm, also einem deutschen Weimar-Film Lulu. Danach hat er eigentlich ihr Image, ihren Pagenschnitt zum Beispiel, ihr die Haare gestaltet und sie auch einfach inszeniert.
Ja, und er lässt sie ja auch wirklich vielsagende Sätze sagen. Tu me parles avec des mots, moi je te regarde avec des sentiments, sagt sie in Pierre Le Fou zu Belmondo. Also du sprichst zu mir mit Worten, ich schaue dich mit Gefühlen an. Das beschreibt ja schon fast wirklich ihre schauspielerische Präsenz, die Sie gerade beschrieben haben, oder?
Ja, unbedingt. Und Godard ist ja auch jemand, der sie sicherlich so eingesetzt hat als die Frau an sich, so wie Belmondo der Mann an sich in mehreren Godard-Filmen ist. Da geht es um Archetypen, um das Weibliche an sich. Das hat sie verkörpert, gleichzeitig ein ganz anderer Frauentyp. Sie kommt ins Kino Anfang der 60er Jahre. Das ist eigentlich die Zeit nicht nur der amerikanischen Hollywood-Stars, sondern in Europa dieser vor allem italienischen Darstellerin. Denken wir mal an Sophia Loren, an Gina Lollobrigida, an Anna Magnani. Also es sind die Frauen mit langem, wallenden Haar, vollbusige, man hat damals alle möglichen Ausdrücke gehabt, die wir jetzt nicht reproduzieren wollen, für diesen Typus der Darstellerin. Die sind aber auch immer so ein bisschen unselbstständig gewesen. Die sind Pin-Up-Girls, selbst wenn es große Schauspielerinnen waren, aber Pin-Up-Girls nachempfunden worden, den Postern. Und Marilyn Monroe war sicherlich so ein Vorbild dann auch für die Europäer. Sie ist ein ganz anderer Frauentyp. Nicht nur, weil sie kurzhaarig war, wie Jean Seberg, auch die Amerikanerin, sondern sie ist auch selbstbewusst. Sie sagt den Männern die Meinung. Diese ganzen Dialoge, die Sie beschrieben haben, diese Dialoge sind selbstbewusste Dialoge. Und da ist dann Anna Karina eine Frau gewesen, die sich nicht versteckt hat, die nicht ein kleines Mädchen war, sondern die den Männern ebenbürtig war. Und sie ist auch im Leben, nach allem, was man hört, eine sehr selbstständige Person gewesen und immer jemand gewesen, die selbstbewusst war, die wusste, Schauspielerei funktioniert auch ein bisschen darüber, dass sie sich entwirft, dass sie, wie gesagt, zur Projektionsfläche wird oder der männliche Blick auf sie gerichtet ist, dass sie ihren Körper eingesetzt hat. Aber es war nie nur das, sondern es war viel, viel mehr.
Sagt Rüdiger Suchsland über die Ikone der Nouvelle Vague, Anna Karina, die gestern in Paris gestorben ist. Das Gespräch haben wir übrigens kurz vor der Sendung schon aufgenommen. Sie hören den Deutschlandfunk Kultur heute, 17 Uhr 37 ist es gleich. Heinrich der Sechste gehört zu den eher selten gespielten Stücken von Shakespeare. Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat es jetzt mal wieder auf dem Spielplan, aber 100% Shakespeare waren es nicht, die da gestern bei der Premiere auf die Bühne kamen. Der flämische Autor Tom Lanois hat den Stoff nämlich stark bearbeitet und die Königsgattin auch gleich mit in den Titel genommen. Heinrich der Sechste und Margherita di Napoli. Regie führte David Bösch und für sie war unser Kritiker Christoph Ohrem dabei.
Schon am Grab Heinrich des Fünften entbrennt der Machtkampf um seine Nachfolge. Dabei scheint zunächst alles geklärt. Der kleine junge Heinrich der Sechste erhält die Krone. Sein Onkel übt als Protektor die Macht im Reich aus, bis Heinrich alt genug ist, selbst zu regieren. Die Jahre vergehen, aber Heinrich der Sechste entwickelt sich anders als erhofft. Er ist eher Philosoph als tatkräftiger Machtpolitiker und wird somit zum hilflosen Spielball der Intrigen am Hof. Der Clou dieser Shakespeare-Version von Tom Lanois ist das Hineinschreiben und Betonen der Frauenfiguren in diesen klassischen Stoff. Spielte Margherita di Napoli, die Königsgattin, die dem versponnenen König Heinrich dem VI. Von Herzog Suffolk untergejubelt wird, im Original eine eher kleine Rolle, wird sie in dieser Version neben dem König zur zweiten zentralen Figur. Als starke Machtpolitikerin allerdings ist sie von ihrem König gar nicht begeistert.
Seit 7 Jahren habe ich nicht mehr so eine schöne Schnepfenjagd erlebt.
Die höfische Gesellschaft ist zu einer gemeinsamen Jagd aufgebrochen.
Der Wind bläst ziemlich stark. Und ach, mein Falke ist so schlapp und flügellahm.
Die frustrierte Königin schaut zu Heinrich dem VI.
Um den noch hochzukriegen, müsste ich ihn an einer Winde in die Höhe hieven.
Sie macht eine anzügliche Geste. Das Dilemma ihrer Situation, als Frau kann sie in dieser Männerwelt nur dadurch Macht ausüben, dass sie einen mächtigen Mann hat. Heinrich der VI. Ist aber ein schwacher König. Margherita nutzt selbstbewusst und schamlos ihre Verführungskraft und verdreht so ziemlich allen Männern den Kopf, um ihre Position bei Hofe zu sichern. André Kaczmarczyk verkörpert Heinrich den VI. So federleicht und ohne Erdung, dass er in seiner sanften Art fast von der Bühne abhebt. Stets wechselt er von einem Fuß auf den anderen und verliert sich in hilflosen Gesten, wenn er versucht, die Streitereien am Hofe einzudämmen. Ganz anders Sonja Beiswenger in der Rolle der Margherita. Bisweilen verführerisch und erotisch, bisweilen burschikos, verteidigt sie kompromisslos ihren Machtanspruch. Über der mit Erde bedeckten Bühne von Patrick Banwart schwebt drohend eine riesige, stählerne Krone. Diese Krone ist zu schwer und zu groß für einen Menschen, erst recht für Heinrich den VI. Seine Machtlosigkeit führt dazu, dass sich die Fürsten des Landes gegenseitig im Trachten nach der Krone abschlachten. In Lanois' Fassung kommt bei diesem Schlachtfest nun auch, anders als im Original, Richard III. Ins Spiel.
Ich labe mich. Ich bade mich in ihrem Lebenssaft. Sie wird ermordet, erdrosselt, erstochen, ersoffen, gebrochene, getrocknete Knochen.
So droht der rohe Richard III. Von Lieke Hoppe mit vollem Körpereinsatz als verkrüppeltes Monster gespielt, Margareta, als er erfährt, dass sie seinen Vater und Bruder ermordet hat. Das Schlachten geht weiter. Regisseur David Bösch lässt dem Ensemble viel Freiraum, was zu schauspielerischen Höchstleistungen führt. Stets sind die Motivationen der Figuren klar, stets wirkt der bisweilen schwierige Text, auch einmal in Versen vorgetragen, überraschend natürlich. Ein Schauspielfest, das in all den Intrigen und dem Blutbad samt Schwertkampf in Filmästhetik auch immer wieder komische Momente erzeugt. Eine Komik, welche die Tragik nicht überdeckt, sondern ergänzt. Nach dem Blutbad sinkt Margareta auf der Bühne voller Leichen und abgeschlagener Köpfe neben ihrem getöteten Säugling zu Boden. Sie hat das Ränkespiel verloren, konnte sich als Frau nicht durchsetzen.
Ein Trost bleibt mir. Mein Prinz, mein Augenstern, mein Herzenskind. Dir bleibt der Fluch erspart, der Höllenjagd, die mich zugrund gerichtet. Von allem bleibst du jetzt verschont, mein Sohn. Der Krone. Dieser Krone.
Henry VI. Und Margareta di Napoli ist eine sehr gelungene Überschreibung des Shakespeare-Stoffes. Lanois' Texterweiterung rund um Margareta lässt zum einen diese Rolle aus dem Shakespeare-Kosmos wesentlich facettenreicher und interessanter erscheinen. Zum anderen thematisiert die Inszenierung so auch den Machismo der mächtigen Männerwelt, da jetzt ganz ungewohnt eine Frau diesen übernimmt. David Bösch gelingt es souverän, den starken Text in ebenso starke Bilder zu übersetzen. Zusammen mit der begeisternden schauspielerischen Leistung des Ensembles entsteht so eine Inszenierung, die sowohl unterhält als auch berührt, die sowohl zum Nachdenken anregt als auch einfach fasziniert.
Christoph Ohrem über einen also erfolgreich feminisierten Shakespeare in Düsseldorf. Und nach diesem neu inszenierten Klassiker kommen wir zu einem neu bzw. wiederentdeckten Künstler. Josef Nowinka heißt er, geboren 1919 in Schlesien, 2014 starb er in Berlin. In der DDR arbeitete er als Zeichner und Grafiker für Zeitschriften und das Fernsehen. Aber das war nur der offizielle Teil. Daneben arbeitete Josef Nowinka auch als freier Künstler, was in der DDR allerdings hieß, weitgehend im Verborgenen. Die Kunstsammlung Jena widmet seinen Arbeiten jetzt eine große Ausstellung. Barbara Bogen war dort und entdeckte einen rebellischen Künstler.
Es sind Szenen eines ästhetischen Widerstands. Zum Beispiel im Vordergrund des Bildes eine Frau. Statuenhaft blickt sie dem Betrachter entgegen. Kalt, leblos wirkt sie vor der fast kindlich formulierten Industrielandschaft mit Waggons und Kühlwagen, die Farben bleich, blassgrün und fahlbraun. Im Hintergrund eine Mauer, die Szenen eines Schlachthausbetriebs widerspiegelt und ein grober Klotz von Architektur, bei dem es sich bei genauerer Betrachtung um ein Krematorium handelt. Darauf steht der Slogan »Unser Ziel, Steigerung der Fleischproduktion«. Doch die Frau auf dem Bild will so gar nicht in diese abstrahierte Produktions- und Todesmaschinerie passen, mit dem sinnlich transparenten Hemd, dem grünen Dievenhut und dem christlichen Symbol des Kreuzes um den Hals ist sie wie eine Fremde, eine Figur des Widerspruchs, aber als Hoffnungsträgerin taugt sie auch nicht. Nur irgendwo am grünen Himmel fliegt fern ein Flugzeug Richtung Westen. Parallelwelten sind die Spezialität des Malers Josef Nowinka. Unser Ziel, heißt das Bild, das Josef Nowinka, dieser ungewöhnliche Künstler, der aus ungewöhnlichen Fantasieräumen seine figurativen Motive schöpfte, im Jahr 1975 malte. Der Terminus der Produktion war ein Klassiker, ein Wort aus dem DDR-Jargon, das den unerbittlichen Fortschritts- und Optimierungswillen des Staates spiegelte. Rinder- und Schweineproduktion, Milch- und Fleischproduktion gehörten zu den erklärten Zielen des Landes, wobei tiergerechte Haltung keine Rolle spielte. Natürlich passte nicht nur dieses Bild von Nowinka kaum in die Wunschästhetik des sozialistischen Realismus. Und es ist nicht verwunderlich, dass der Künstler Jahrzehnte im Verborgenen arbeitete, in seinem Atelier in Berlin-Weißensee, dabei jedoch ein ungeheuer umfangreiches Werk schuf von rund 650 Arbeiten in Öl, dazu mehrere Assemblagen. Ein Werk, das durch Zufall vor wenigen Jahren in einer Privatwohnung wiederentdeckt wurde, erklärt der Berliner Galerist Johannes Zielke.
Ich war mit meiner Frau bei Sammlern eingeladen. Sie wollten uns ihre Sammlung vorstellen und hatten ein ganz kleines Bild von Nowinka an etwas versteckter Stelle zu hängen. Und dieses Bild war aber so deutlich anders von den Bildern, die wir sahen. Also da waren auch wirklich Größen, also Kokoschka, Franz Marc und Mattheuer und so weiter und so weiter. Und das sprang uns regelrecht ins Gesicht und wir fragten, wer ist dieser Künstler? Und sie sagten, das ist ein Nowinka, also mit einem Brustton der Überzeugung. Und wir hatten den Namen noch nie gehört, zumal er auch ein Berliner Künstler war und dann auch ein Ostberliner Künstler. Und man hat doch das Gefühl, dass man im Laufe der Jahre alle Ostberliner Künstler kannte. Aber dieser Name tauchte bisher überhaupt nicht auf.
Josef Nowinka, ein scheuer, schwer sensibler Geist, zurückgezogen lebend nach den Erfahrungen staatlicher Ausgrenzung. Lediglich einige wenige Wohnungsausstellungen sind möglich. Die Schau in der Galerie in Pankow 1983 wird in letzter Sekunde von den DDR-Behörden aus technischen Gründen, wie es heißt, abgesagt. Umso dankenswerter ist es, dass die Kunstsammlung Jena jetzt eine rund 150 Arbeiten umfassende, beeindruckende Ausstellung ermöglicht und damit den Einblick in ein kritisches, fantasiereiches Werk, das weit weniger naiv ist, als es scheint, sagt Kuratorin Manuela Dix.
Er hat zwar in seiner Freizeit gemalt, aber man kann eindeutig eine Narration erkennen in seinen Bildern, also eine Erzählung, eine Absicht. Das ist nichts Zufälliges, was auf diesen Bildern passiert, sondern ganz genau überlegt. Und das macht ihn eben nicht zum naiven Künstler.
Nowinkas Motive sind dabei nicht eben zimperlich. Im Fleischerladen ist eine Arbeit in Öl von 1961 überschrieben. Eine junge Frau hat soeben ein totes Schwein geköpft, die Axt noch in der Hand. Der Tierkörper hängt gespalten, blutbraun hinter ihr. Der gekachelte Metzgertisch ist mit blümchenartigen Motiven sinnlos verziert. Auch im Bild Fachverkäuferin platziert der Künstler eine junge, attraktive Frau neben ein totes, offenbar soeben von ihr zerlegtes Schwein. In diesem brachialen Bezug von Sexualität, Fleischlichkeit und Schlachthaus ist Nowinka Lovis Corinth nicht unähnlich. Daneben existieren zahllose Frauendarstellungen, oft lasziv und mit sodomischem Charakter, aber auch Landschaften, alte Paare, Verlorenheit. Der Maler Josef Nowinka, der in einem geschlossenen System die Brüche suchte und die Brutalität, letztlich auch die Selbstzerfleischung thematisierte, ist eine Entdeckung von Relevanz.
Sagt Barbara Bogen über diese Wiederentdeckung. Arbeiten von Josef Nowinka zu sehen in der Kunstsammlung Jena. Und wir bleiben bei der Kunst und spinnen die Fäden der Moderne. Beziehungsweise wir schauen sie uns an. Die Fäden der Moderne, so nennt die Kunsthalle München ihre aktuelle Ausstellung. Zu sehen sind gewobene und gewirkte Fäden, Gobelins nämlich, also Wandteppiche aus der Pariser Gobelin-Manufaktur. Zwischen Kunst, Handwerk und Politik. Die Geschichte der Gobelins im 20. Jahrhundert. Julian Ignatowitsch hat sich das für Sie angesehen.
Es kann einem schon schnell mal schwindelig werden, angesichts solch eines größenwahnsinnigen Unterfangens. Als die Nazis 1940 Paris besetzten, gab Hermann Göring bei der französischen Gobelin-Manufaktur einen Wandteppich in Auftrag, der auf 70 Quadratmetern den gesamten Erdkreis nach Willen des NS-Schergen zeigen sollte. Apollo, der Gott der schönen Künste, staunt und Justitia richtet ihr Schwert gegen Großbritannien. Zum Glück wurde dieses Werk nie vollendet. Aber es zeigt natürlich, wem und wozu dieses Handwerk seit der Antike diente. Den Reichen, den Mächtigen, Herrschern und Königen, erklärt Museumsdirektor Roger Diederen.
Die Fürsten haben sich mit den prächtigsten Tapisserien umgeben und waren wirklich Statussymbolen. Die enormen Zyklen, die es gegeben hat, auch bei den Wittelsbacher am französischen Hof, überall, wer Macht hatte, hat das auch in Tapisserieform gezeigt.
Die besten kamen seit dem 17. Jahrhundert vom Hof des französischen Sonnenkönigs Ludwig des 14., der die Gobelin-Manufaktur gegründet hatte. Und heute, mehr als 300 Jahre später, arbeitet die Manufaktur immer noch im Dienst des französischen Staates, der Republik. Dass die Tapisserien kurzzeitig auch für revolutionäre Zwecke eingesetzt wurden, zeigen einige Beispiele von Jean Lursat, der mit Sonne, gallischem Hahn und einigen lyrischen Versen die Liberté Frankreichs beschwor. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg war mit solchen ideologischen Wollgefechten aber Schluss. Die Gobelins machten sich in die Moderne auf. So zeigt es die Münchner Ausstellung gut nachvollziehbar in 9 Kapiteln und betont dabei die Eigenständigkeit dieses Kunsthandwerks.
Es ist auch das Ziel dieser Ausstellung zu vermitteln, wie aktuell dieses Thema als Kunstgattung ist. Es wird sehr intensiv mit zeitgenössischen Künstlern überlegt, was für ein Projekt man realisieren könnte. Es ist natürlich ein sehr aufwendiger Auftrag. Es wird mehrere Jahre an einer Tapisserie gearbeitet. Alles ist Handwerk, nichts wird maschinell gemacht.
So sieht man nach den noch klassischen, historistischen Motiven zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel bei Louis Anquetin, im zweiten Teil plötzlich abstrakte Expressionisten, was nicht funktioniert, Pop- und Op-Artists, was besser funktioniert, Kubisten und Farbfeldmaler, was am besten funktioniert, verflochten in den Fäden der Moderne. Und natürlich dürfen auch die ganz großen Namen nicht fehlen. Mirots Frau im Spiegel, Matisse Lautenspielerin oder Picassos Frauen bei der Toilette. Alle umgesetzt nach 1945 sind die Höhepunkte der Schau. Wenn, wie im Fall Picasso, mit verschiedenen Wollschichten und Dichten ein Flickenteppich entsteht, der perfekt das fragmentarische, Formen durcheinanderwürfelnde Denken der Kubisten versinnbildlicht, also die Tapisserieübersetzung mit dem originären Zweck verschmilzt, dann kann man von einem Meisterwerk sprechen. Ein Meisterwerk, das in kleinteiliger, jahrelanger Handarbeit der Weberinnen entsteht. Tatsächlich arbeiten in der Gobelin-Manufaktur bis heute fast nur Frauen. So zeigt es ein sehr aufschlussreicher, wenn auch zu kurzer Dokumentarfilm in der Ausstellung.
Alleine die Vorbereitung dauert schon schnell ein Jahr.
Und die Fertigstellung bis zu 5 Jahre. Das gilt es hervorzuheben. Die Weberinnen sind die eigentlichen Heldinnen hier, bleiben hinter den Geniusköpfen Picasso, Léger, Le Corbusier, aber unsichtbar und namenlos, eben nur Rückseite. Anders als vergleichbare Virtuosen, wie zum Beispiel der Dirigent eines Orchesters oder der Übersetzer eines Buchs. Überhaupt, wo sind die Frauen hier? Nur 7 von 42 ausgestellten Künstlern sind weiblich. Auch das verrät viel über ein konservatives, scheinbar heimelig kuscheliges, in Wahrheit streng elitäres Handwerk, das zuallererst der Repräsentation dient, auch heute noch. Modern ist man nur bis dahin, wo die herrschenden Machtstrukturen fallen könnten.
Sagt Julian Ignatowitsch über die also nur bedingt modernen Fäden der Moderne. Gobelins in der Kunsthalle München. Am 2. März wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Schon wieder. Es sind die 3. Neuwahlen in nur einem Jahr. Sie werden nötig, denn weder Ministerpräsident Netanyahu noch Oppositionsführer Benny Gantz konnten nach den letzten Wahlen vom September eine Regierung bilden. Wie schon nach den Wahlen im April nicht. Patt also in der israelischen Politik. Und dieser politische Stillstand bewegt auch Tänzerinnen und Tänzer in Israel. Christian Gampert hat sich bei ihnen umgehört auf der Dance Exposure, dem großen Tanzfestival in Tel Aviv.
Um ein Haar hätte die diesjährige International Dance Exposure in Tel Aviv gar nicht stattgefunden. Nur hat man das den eingeladenen Tanzpromotern aus aller Welt natürlich nicht gesagt. Wegen der unklaren Zukunft und der gescheiterten Bildung einer großen Koalition aus Netanyahus Likud und dem liberalen Bündnis Blau-Weiß, den israelischen Nationalfarben, um Benny Gantz, wurden bestimmte Fördermittel und Kunstbudgets in Israel offenbar eingefroren. Dann gab es plötzlich doch finanzielle Unterstützung für die Exposure vom Außenministerium. Die betroffenen Künstler sehen das alles natürlich mit Sorge. Viele glauben, dass auch die für März anberaumte Neuwahl keine Lösung bringen wird. Manche, wie die Tanzperformerin Jill Dumpty-Feingold, hofften bis zuletzt auf das Zustandekommen einer großen Koalition.
Personally, I think it's a pretty good solution.
Ich persönlich halte das für eine gute Lösung, beide großen Parteien gemeinsam. Ich glaube, dass das Land wieder einen würde und ich hoffe, dass das passiert. Aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Realistisch wäre eine große Koalition mit wechselnden Premierministern von Likud und Blau-Weiß, gäbe es nicht Benjamin Netanyahu. Da der oberste Gerichtshof eine Klage gegen Netanyahu wegen Betrugs und Bestechlichkeit zugelassen hat, ist er für viele als Regierungschef nicht mehr tragbar. Auch nicht für den Choreografen Ofir Judilevich, der den Likud-Anhängern unterstellt, sie glaubten mehr an Netanyahu als an das Gesetz.
Basically, Im Grunde denke ich, Netanyahu sollte vor Gericht. Deshalb verstehe ich nicht, wie er einer von zwei Premierministern sein kann, die sich dann abwechseln. Wenn das halbe-halbe Modell ohne ihn funktionieren würde, mit einer anderen Person vom Likud, dann gerne. Warum nicht, wenn die Leute das wollen? Das ist Demokratie, eine gemeinsame Lösung. Aber mit Netanyahu, nein, er sollte ins Gefängnis. Judy Levitsch meint, dreimal in einem Jahr zu wählen sei einfach Wahnsinn. Es sei enorm teuer, das politische Leben sei gelähmt und das Kulturleben auch. Und nach der Wahl seien die Probleme bei der Regierungsbildung genau die gleichen. Gabi Aldor, eine der führenden Tanzwissenschaftlerinnen des Landes und Leiterin des Arab Hebrew Theater in Jaffa, will deshalb gar nicht mehr wählen. Es sei sowieso sinnlos, sagt die aus Wien vor den Nazis geflohene Kritikerin und frühere Tänzerin. Netanyahu und Gantz führten sich in ihren Verhandlungen unmöglich auf.
Wie heißt das, diese junge Mädchen? Backfische. Backfische-Konversation. Er liebt mich nicht, er liebt mich schon. Nein, ich bin eifersüchtig, nein, und so weiter.
Andere suchen die Schuld auch ein bisschen bei sich selber, beklagen die politische Passivität der Kulturszene oder den Hang, einfach nach Berlin zu gehen, wo das Leben angenehmer sei. Das ist eine sehr reale Gefahr, dass immer mehr Künstler und junge Leute das Land verlassen. Sharon Zuckermann-Weiser, als Choreografin, Tänzerin und Dramaturgin eine der wichtigsten Figuren des israelischen Tanzes, fragt sich durchaus, was sie selber im Land tun könnte.
Ich
habe das Gefühl, wenn ich meine Energie in Politik investieren würde, könnte das schon etwas ändern. Aber der Tanz ist mein Zuhause und deshalb gebe ich in meiner kleinen Blase alles, um eine Veränderung zu bewirken. In diesem Sinn würde ich sagen, ich kann nur einen kleinen Tropfen in der großen Wolke beisteuern. Die eher linken Ansichten aus der Kulturszene werden relativiert, sobald man in Israel mit normal arbeitenden Menschen zu tun hat. Der Taxifahrer, der mich nachts durch Tel Aviv fährt, sagt mir eindeutig, Bibi Netanyahu müsse bleiben, denn nur er garantiere die Sicherheit des Landes. Und Benny Gantz sei sowieso ein Muslim.
Eindrücke aus Israel von Christian Gampert. Und hier im Studio ist jetzt Katja Lückert mit den Kulturnachrichten.
Ja, gerade vor einigen Minuten erreichte uns die Meldung, dass der belgische Künstler und Erfinder Henry van Herwegen, bekannt als Panamarenko, im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Panamarenko machte sich als Performance-Künstler, Maler, Bildhauer und Poet einen Namen. Er war aber auch ein von Wissenschaft und Technik faszinierter Erfinder. Er konstruierte vor allem eigenwillige Luftfahrzeuge. Zeitlebens wünschte er sich, dass seine poetischen Konstruktionen tatsächlich fliegen würden. Dazu kam es jedoch nicht. Der flämische Kulturminister Jean Jambon würdigte Panamarenko als einen der markantesten visuellen Künstler und als Persönlichkeit, die so bald nicht vergessen werde. Schon vor 15 Jahren kündigte Panamarenko an, in den Ruhestand gehen zu wollen. Er habe so viele Kunstwerke geschaffen, dass er nicht mehr wisse, wo er sie alle lagern sollte, erklärte er damals. Die Streiks in Frankreich, die sich gegen die Rentenreform wenden, werden vermutlich auch über Weihnachten andauern. In den letzten Tagen blieben 9 Metrolinien komplett geschlossen. Es gab massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Auf die Frage, wie es im Kulturbereich, in Museen und in den Theatern aussieht, sagte der Literaturwissenschaftler und Essayist Jürgen Ritte im Deutschlandfunk Kultur.
Wenn man in die Museen reinkommt, die nur begrenzt geöffnet sind, dann ist man da relativ alleine, was mal was anderes ist als die übliche Schlangensteherei. Aber das ist überall sehr schwierig geworden. Die beiden Pariser Opernhäuser, Bastille und Garnier, sind immer wieder geschlossen. Es streiken sogar die Balletttänzer, denn die dürfen mit 42 in Rente gehen. Das ist ein Privileg, das sie noch von Ludwig dem 14. zuerkannt bekommen haben. Und deswegen wird auch da nichts mehr stattfinden. Also man muss gar nicht weit laufen, um irgendetwas Kulturelles zu unternehmen in Paris. Ich las noch in Le Monde, dass es den kleinen Kinos in den Vierteln noch nie so gut gegangen ist wie im Moment.
Soweit Jürgen Ritte aus Paris. Mit einem Festakt in Berlin wird morgen das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens eröffnet. Der Stichtag ist dann am 16. Dezember 2020. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat den Komponisten als einen der bedeutendsten Kulturbotschafter Deutschlands gewürdigt. Die Auseinandersetzung mit dem Visionär, Humanisten und überzeugten Europäer Ludwig van Beethoven sei heute aktueller denn je, so Grütters. Unterdessen hat sich der Chinese Kun Mo-Yin im Finale des Bonner Klavierwettbewerbs, die den Namen Beethoven Competition trägt, durchgesetzt. Er spielte Beethovens drittes Klavierkonzert. Zweitplatzierte der Japaner Yuko Takezawa und der dritte im Wettbewerb wurde die Südkoreanerin Shiyun Lee.
Dankeschön, Katja Lückert mit den Kulturnachrichten. Ich bin Katrin Hondl. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Hier im Deutschlandfunk geht er gleich weiter mit den Informationen am Abend, unter anderem zum enttäuschenden Abschluss der Weltklimakonferenz in Madrid.